Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Das sogenannte Heizungsgesetz ist Geschichte. Die Bundesregierung hat das, was sie im Wahlkampf und im Koalitionsvertrag angekündigt, versprochen hat, umgesetzt. Sie wollte ja unter anderem, dass von der Ampelregierung, also der vorherigen Bundesregierung, auf den Weg gebrachte und modernisierte Gebäudeenergiegesetz, wie es ja eigentlich heißt, nicht Heizungsgesetz, wie es ja dann landläufig genannt wurde, abschaffen. Also abschaffen heißt Anpassung vornehmen. Und das ist am 10. Juli 26 passiert, dass der Bundestag beschlossen hat, dieses Gesetz weiterzuentwickeln zu dem sogenannten oder jetzt neu benannten Gebäudemodernisierungsgesetz. Wobei auch da muss man wieder aufpassen, denn das ist der richtige Titel dieses Gesetzes heißt Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Modernisierung der Wärmeversorgung in Gebäuden. Das ist der offizielle Titel. Das ist jetzt beschlossen worden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich will jetzt einmal einsteigen. Was ist jetzt eigentlich beschlossen? Was steckt dahinter? Warum machen die Gebäude, warum macht der Gebäudesektor bei der Energiewende mit die größten Sorgen neben dem Verkehrssektor? Und wie sieht es eigentlich mit den CO2-Emissionen aus? Das gucken wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer an. Ja, der Gebäudesektor hat eine zentrale Bedeutung bei unseren Klimaschutzzielen, weil wir im Gebäudesektor doch einen, großen Anteil an den deutschlandweiten Treibhausgasemissionen haben. Wobei, muss man direkt aufpassen, durch ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, wo setze ich diese sogenannten Systemgrenzen, also was zähle ich mit rein und wie zähle ich es mit rein, kommt man auf unterschiedliche Sichtweisen, wie groß die Treibhausgasemissionen sind. Denn im Klimaschutzgesetz ist das sogenannte Quellprinzip definiert. Und wenn man das anwendet, also sagt, was ist wirklich die Quelle der Treibhausgasemissionen, dann verursacht der Gebäudesektor so 15-16% der deutschen Treibhausgasemissionen. Wenn man jetzt etwas weiter das fasst, also kennt das ja in diesem Begriff von Scope 1, 2 und 3, also was kann man direkt dem System zuordnen und was sind angrenzende Bereiche, Sektoren, die mit dazu zählen, dann stellen wir fest, wenn wir jetzt den Strom mit reinrechnen, Beispiel bei der Wärmepumpe, die Wärmepumpe ist CO2-emissionsfrei, weil sie mit Strom betrieben wird. Und der Strom kommt aus dem Kraftwerk, fossil oder erneuerbar. Damit zählen aber die Emissionen, die durch die Stromerzeugung entstehen, nicht dem Gebäudesektor zu, sondern der Energiewirtschaft. Heißt also, die Elektrifizierung von Prozessen, das ist ja unser großes Ziel, führt dazu, dass wir so eine Verschiebung der Zuordnung von Treibhausgasemissionen haben. Wenn wir jetzt sagen, der Strom, der in Gebäuden verbraucht wird für die Beheizung, dann sind wir bei rund 30% und am Endenergieverbrauch sind wir sogar bei 35%. Bedeutet also, wir unterschätzen die tatsächlichen Emissionen im Gebäudesektor. So ehrlich müsste man das eigentlich rechnen, aber das macht die Sache sehr schnell sehr kompliziert, weil man dann Dinge an anderen Stellen wieder rausrechnen muss. Wie viel Strom ist denn jetzt in die Wärmepumpen geflossen? Dann zählen wir es nicht mehr dem Energiewirtschaftssektor da hinzu. Also man merkt, ist schon ein bisschen komplexer. An sich, das ist sicherlich erstmal positiv zu sehen, sind die Treibhausgasemissionen im langfristigen Trend gesunken. Also 1990, das ist immer so das Startjahr, da hatten wir 210 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die emittiert wurden. 30 Jahre später waren es nur noch 119 Millionen Tonnen oder Megatonnen. Also ungefähr eine Halbierung. Dennoch, die Ziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, die Bundesregierungen, um den Klimaschutz und die Klimaschutzziele zu erreichen, wurden eigentlich jedes Jahr verfehlt. warum ist es vor allem in den letzten Jahren, wieso sind da die Treibhausgasemissionen weiter zurückgegangen? Wir haben milde Winter gehabt, dann hatten wir nach 2022 hohe Energiepreise, also vor allem auf Öl und Gas, sodass das die Leute dazu gebracht hat, an Energie zu sparen, ohne dass jetzt baulich etwas geändert worden ist. Bis 2030 müssen wir runter auf 67 Megatonnen oder Millionen Tonnen CO2-Äquivalentemissionen. Das ist ein Minus von rund 68% bezogen auf das Referenzjahr 1990. Klar, da hat auch viel dann die Wiedervereinigung geholfen und dann die Investitionen, die wir dort getätigt haben in die Infrastruktur, vor allem in die Gebäudestruktur in den 5 neuen Bundesländern. Das hat wirklich einiges gebracht an Emissionsrückgang. Aber dennoch, der Gebäudesektor ist nicht auf Spur. Vor allen Dingen haben wir halt Probleme mit dem Bestand. Wenn wir heutzutage neue Gebäude bauen, sind die sehr effizient. Das ist sehr positiv und in der Regel, also sind A gut gedämmt, das gucken wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Und die Technologie, die wir nutzen, ist in der Regel eine Wärmepumpe. Dort Wärmepumpen dominieren den Markt genauso wie die Fernwärme. Das ist ja gerade das Ziel. Also Fernwärme heißt ja, wir nutzen Abwärme aus Kraftwerken, aus fossilen Kraftwerken in der Regel und transportieren sie dann zu den Verbrauchseinheiten über dicke Leitungen oder dann regional die Wärmepumpe. Im Bestand ist es aber anders. Wir haben knapp 44 Millionen Wohnungen in Deutschland. Und fast drei Viertel dieser Wohnungen werden noch fossil beheizt. Mehr als die Hälfte, 56%, jetzt Stand 2024, mit Erdgas, 17% immer noch mit Heizöl. Also wir haben gesagt, drei Viertel ist immer noch fossil. Woran liegt das? Klar, eine Heizungsanlage hält mal mindestens 30 Jahre. Das heißt, wenn ich ein Gebäude kaufe, Bestandsgebäude, wenn eine junge Generation da wieder einzieht, junge Familie, die dann für die nächsten 30 Jahre dieses Gebäude bewohnt, dann wird einmal saniert, neues Heizungssystem rein, fertig. Ansonsten passiert da nichts. Wir haben in Deutschland auch viel Mietbestand. Auch da ist natürlich die Herausforderung, sehen wir gleich auch noch, dass die Mieter ja gar nicht so eine Wahl haben, welches Heizungssystem sie nutzen wollen. Das liegt dann auf Seite der Vermieterinnen, Vermieter, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder Unternehmen, denen ist ja am Ende des Tages auch egal, wer die CO2-Emissionen zu tragen hat, welche Heizung drin ist. Das läuft ja also über die Nebenkosten, spielt ja für den Vermieter nur eine untergeordnete Rolle. Also wir sehen, es ist tatsächlich der Bestand ist das Problem. Wir kommen auch nicht hinterher. Also einmal moderne Heizungssysteme zu installieren, vor allem jetzt Austausch in Wärmepumpen. Das passiert nach und nach, aber es ist zu langsam. Es geht ja im Bestand, da haben wir schon drüber gesprochen bei der Wärmepumpe. Ich muss jetzt nicht noch erstmal sanieren, neue Heizkörper einbauen. Ich brauche keine Flächenheizung. Das geht mittlerweile mit den modernen Wärmepumpen auch sehr gut im Bestand. Klar ist natürlich ein gedämmtes Haus immer noch mal besser, weil ich einfach weniger Energie brauche. Das ist ein großer Vorteil. Also da ist ein großes Bestandsproblem und das haben die Bundesregierungen seit den 1970er Jahren erkannt. Also auch da, der Wendepunkt war die Ölkrise, haben wir ja schon drüber gesprochen, die in den 70er Jahren die Trägheit, wir nutzen einfach billiges Öl für alles, also hat die Industrienation aufgeweckt. Wir hingen halt massiv am Öl und das hat dann dazu geführt, dass wir verschiedene andere Technologien eingesetzt haben. Das war die Boomphase der Kernkraft. Und das hat aber auch dazu geführt, dass das Thema Energieverbrauch angegangen wurde, weil man erkannt hat, da lässt sich ja doch einiges sparen. Angefangen hat es 1976 mit dem Energieeinsparungsgesetz. Das war ein reines Ermächtigungsgesetz, das der Regierung erlaubte, die Anforderungen im Gebäudesektor per Verordnung festzulegen. Motivation war nicht der Klimaschutz, das war damals kein Thema, sondern die Abhängigkeit von Energieimporten, damals natürlich primär Öl. Daraus hat sich dann 77, also ein Jahr später, die erste Wärmeschutzverordnung entwickelt und 78 die Heizungsanlagenverordnung. Na, man merkt schon, wenn wir Gesetze machen, Bürokratie, dann machen wir es richtig. Das Problem kennen wir ja hier in Deutschland. Das heißt, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt drei Regelungen, das Energieeinsparungsgesetz, die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverordnung. Also man merkt schon, hurra. Das mündete dann 2002, also da gab es dann verschiedene Weiterentwicklungen dieser Verordnung und des Energieeinsparungsgesetzes und hat dann 2002 dazu geführt, dass dann die Energieeinsparverordnung auf den Weg gebracht worden ist. Die hat also dann die Gebäudehülle und die Anlagentechnik zusammengebracht. Das heißt also dieses die Wärmeschutzverordnung, die Heizungsanlagenverordnung ist zusammengeführt worden zu der sogenannten Energieeinsparverordnung. Auch die wurde dann nochmal verschärft in verschiedenen Schritten. Und tatsächlich 2009 ist dann auch noch das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz auf den Weg gebracht worden. Das sah damals einen Pflichtanteil erneuerbarer Energie, erneuerbarer Wärme bei Neubauten vor. Also Diskussion, das kommen wir jetzt gleich noch im Detail zu, dass in dem alten sogenannten Heizungsgesetz da drin stand, dass mindestens 65% der Energieträger erneuerbar sein muss. Das ist damals 2009 in dem Erneuerbaren Energien-Wärmegesetz, also EE-Wärme-G, nicht EEG, also nicht der Strom, sondern es ging um die Wärme, dort aufgenommen worden. Und 2020 gab es dann das Gebäudeenergiegesetz. Das hat quasi alles drei gebündelt. Die Energieeinsparverordnung, Energieeinspargesetz und das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz in einem gemeinsamen Gesetz. Das alles gebündelt hat. 2024 dann die Novelle, das sogenannte Heizungsgesetz. Das ist das, was dann jetzt sehr intensiv diskutiert wurde. Auch sehr politisch aufgeladen, was natürlich dann an den Problemen der Ampelregierung, also SPD, FDP und Grüne lag. Naja, das hat jetzt dazu geführt, dass wir 2026, also jetzt in diesem Jahr, das Gebäudemodernisierungsgesetz bekommen haben. Vielleicht ein Aspekt, da zitiere ich jetzt mal aus dem, wie sind solche Gesetze aufgebaut? Die haben eigentlich einen sehr ähnlichen Aufbau. Vor allem jetzt in diesem, ich sag mal, Gesetze, die sich um technische Dinge kümmern und typischerweise so, dass der erste Paragraph des Gesetzes Zweck und Ziel des Gesetzes beschreibt. Der ist im Gebäudeenergiegesetz verfasst, der wird es auch in der Weiterentwicklung des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes GMOD-G nicht geändert. Und was ist das Ziel dieser ganzen Maßnahmen? Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch wirtschaftliche, sozialverträgliche und effizienzsteigernde Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasemissionen sowie der zunehmenden Nutzung von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme für die Energieversorgung von Gebäuden erreicht werden. Das Absatz 1, Paragraph 1 des GEG oder jetzt des GMOD-G. Link, wer da mal reinklicken will, der Gesetzesentwurf liegt ja vor, habe ich mal verlinkt. So viel zu den Gesetzestexten. Das Besondere ist eigentlich jetzt mit diesem neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes, es ist eine Rücknahme von eigentlich weit sich verschärfenden Regelungen, dass wir immer strenger geworden sind, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, mit den positiven wie negativen Folgen. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum Bauen immer teurer wird, weil wir einfach immer mehr Aufwand betreiben müssen, um die Gebäude energiesparend zu bauen. Naja, und jetzt 2026, das Gebäudemodernisierungsgesetz, ist jetzt das erste Mal ein Gesetz, bei dem wir Dinge zurückgenommen haben. Denn diese Vorgabe, dass 65% erneuerbarer Anteil sein muss, der ist raus. Positiv konnotiert heißt es jetzt, man hat wieder die Wahlfreiheit, welche Heizung ich mir einbauen soll. Denn quasi war dieses sogenannte Heizungsgesetz, was ja dann vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der war halt dann das personifizierte Feindbild in verschiedenen Bereichen, der dieses Gesetz dann hauptverantwortlich auf den Weg gebracht hat. Also der definiert uns, was in den Keller kommt, weil klar war, dass solche Grenzen, diese 75%-Regel, schafft man nur mit den Wärmepumpen. Das ist jetzt abgeschafft. Man darf sich jetzt auch wieder Öl- und Gasheizung einbauen. Das ist, gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, was das tatsächlich bedeutet. Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Also warum ist das so eine Herausforderung? So ein kleiner Exkurs in die, ich will mal so ein bisschen die Grundlagen der Gebäudeenergietechnik anteasern. Das ist ein wahnsinnig komplexes und kompliziertes Feld, weil wir verschiedenste Regelungen, Normen, Gesetze haben, die dort greifen, die um das Gebäude herum halt alles regeln, alles definieren mit dem Ziel, und das ist jetzt, haben wir ja gerade vorgelesen, dass wir die Treibhausgasemissionen reduzieren. Also, Schritt 1 mal kurz die Erinnerung. Wir wollen jetzt ja eine technologieoffene Lösung finden, was ja erstmal als Begriff zwar belegt ist, aber oder eine entsprechende Konnotation hat, aber technologieoffen ist erstmal gut. Wir wählen einfach das aus, was am besten zu uns passt. Ist ja gut. Man sollte jetzt aber das noch ein bisschen einordnen, was da wirklich hintersteckt. Also nochmal kurz zur Erinnerung, die verschiedenen Energieformen, die dann halt auch in den Gesetzen und in den Verordnungen entsprechend geregelt sind. Wir haben die Primärenergie, ne, das ist also der rohe, in der Regel fossile Stoff, die Kohle, das Rohöl. Das müssen wir dann noch umwandeln, aufbereiten. Dann haben wir die Endenergie. Das ist das, was man dann einkauft. Das ist das Gas, das Öl, der Strom, inklusive der Verluste bei Erzeugung, Speicherung und bei der Verteilung. Das ist das, was auf der Rechnung steht. Ich bezahle dann für eine Kilowattstunde Erdgas oder ein Liter Heizöl. Und das Letzte, das ist das, was mich ja persönlich interessiert, ist die Nutzenergie. Das ist dann die Energie, die bei mir tatsächlich nützlich ist. Also bei der Wärme ist es das, was dann meinen Raum aufheizt. Das ist das physikalische Ziel. Also so sind diese drei, Primärenergie, Endenergie, Nutzenergie, haben wir schon darüber gesprochen, ist das, was wir haben. Also die Primärenergie ist das, was es die Umwelt kostet, Endenergie ist das, was ich kaufe und die Nutzenergie ist das, was es dem Raum braucht, was der Raum braucht, was dem Raum bringt. So, aufpassen bei dieser Diskussion Primärenergie, wenn ich jetzt den Heizölkessel vergleiche mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat ja eine Jahresarbeitszahl, die ist 3, 4, 5 vielleicht, kommt so ein bisschen auf die Technik an, was ich da so alles einsetze. Das heißt, ich mache aus einer Einheit Strom, mache ich 3 bis 4 Einheiten Wärme. Super effizient, kommt dann aus der Thermodynamik. Mache ich das Ganze mit Heizöl, verbrauche ich natürlich mehr Heizöl, als am Ende an Nutzenergie rauskommt. Das ist das Dilemma, was den Vergleich der Primärenergie angeht. Dann haben wir natürlich eine Weiterentwicklung, Effizienzsprung bei den Baustandards. Ein Wohngebäude, was in den 1960er Jahren gebaut worden ist, da spielte Dämmung keine Rolle, weil man einfach günstiges Öl hatte als Energiequelle. Da brauchte man pro Quadratmeter und Jahr so rund 300 Kilowattstunden Energie. Ein Passivhaus, also wenn ich heute wirklich sehr modern baue, vernünftig dämme, moderne Fenster, Dreifachverglasung und so weiter, brauche ich nur noch 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Fläche und pro Jahr. Also statt 300 nur noch 15. Also eine Verbesserung, eine Effizienzsteigerung von Faktor 20. Jetzt über die lange Laufzeit. Gut, wir konnten immer schon sehr energieeffizient bauen, aber das ist heute tatsächlich eine wichtige, sehr positive Entwicklung, weil einfach viel weniger Wärme jetzt im Winter verloren geht über die Fassade. Sie dämmt viel, viel besser. Es ist aber nicht nur Styropor vorne dran machen, sondern da hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Das wird jetzt zu weit führen, das jetzt im Einzelnen zu diskutieren. Es gibt ja nicht nur ganze Vorlesungsreihen, sondern ganze Studiengänge, die sich nur mit dem Thema Gebäude, Energietechnik beschäftigen. Komplizierte Normen, also eine der zentralen Normen, die energetische Bewertung von Gebäuden, das ist die DIN römisch 5, 18, 5, 99, die regelt in ihren Teilen, da sind 13 Teile, regelt die, ne? Wie bilanziere ich ein Gebäude? Wie berechne ich den Nutzenergiebedarf fürs Heizen und fürs Kühlen? Wie sieht es mit der Beleuchtung aus, weil das zum Gebäude dazu zählt? Was ist der Endenergiebedarf von Heizungsanlagen, von Lüftungsanlagen, von Raumlufttechnik, von Wasser, Warmwasseraufbereitungsanlagen? Also eine Riesennorm, sind ein paar Seiten. Das alles muss man im Blick haben, wenn man sich mit der Energie von Gebäuden beschäftigen möchte, beschäftigen muss. Das ist alles andere als trivial. Und am Ende mit dem Ziel, wir wollen Klimaschutz betreiben. Ja, Problem ist jetzt einfach, wir haben diese ganzen Richtlinien, aber vor allem der Bestand bewegt sich viel zu langsam. Also wir sind jetzt aktuell, die Hälfte der Gebäude in Deutschland sind immer noch unzureichenden energetischen Zustand. Wir haben in den letzten 5 Jahren gerade mal 14 Prozentpunkte uns verbessert. Wir schaffen diese Klimaschutzziele nicht, weil die Sanierungsrate zu niedrig ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es ist natürlich wahnsinnig teuer. Also wenn ich jetzt gerade ein Haus gekauft habe, dann ist das Geld sowieso knapp. Das dann noch sanieren, und wenn es ein Bestandsgebäude ist, wenn ich neu baue, habe ich halt hohe Kosten. Und klar, Personal ist teuer, die Materialien sind teurer geworden, aber halt durch die hohen Baustandards, die wir einfach brauchen, haben wir einfach hohe Kosten. Wie sinnvoll und unsinnvoll das ist, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Das ist sicherlich nochmal ein extra Thema. Da ist auch sehr viel Bürokratie dabei, sehr viele Regelungen, die vielleicht mal zu hinterfragen sind. Aber es ist einfach, also aufwendig, aber technisch geht da mittlerweile sehr, sehr viel. So, und jetzt zum Abschluss. Was ist denn jetzt eigentlich geändert worden? Also wir haben jetzt gesehen, der Gebäudebestand muss seinen zentralen Beitrag leisten zu den Klimaschutzzielen. Wir haben verschiedene Gesetze und Verordnungen auf den Weg gebracht, die das genau regeln. Und jetzt heißt es von der Bundesregierung, wir wollen Technologieoffenheit, wir wollen den Leuten nicht mehr reinquatschen, was in den Keller kommt. Das ist an sich erstmal ein nachvollziehbar, plausibler Grund. Ich denke, jeder hier in unseren Reihen sagt sich, das kann ich schon entscheiden. Also lasst mich das doch mal machen. Das muss mir nicht irgendeine Regierung erklären, was ich zu tun habe. Also so ein bisschen so dieser Duktus. Zentral ist, oder das Herzstück ist, dass die sogenannte pauschale 65%-Regel wegfällt. Das sind die Paragraphen 71 und 72 in dem Gesetz, die dort überarbeitet wurden. Das heißt, ich kann jetzt auch neben einer Wärmepumpe oder Nah- und Fernwärmeanschluss auch weiterhin eine Gasheizung oder eine Ölheizung neu einbauen. Klammer auf, schon mal vorab, bitte nicht mehr tun. Klammer zu. Ich erkläre gleich, warum. Denn die Klimaschutzziele gelten weiterhin. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu bekannt und das auch festgeschrieben in den Gesetzen und in der Verfassung. Wir wollen bis 2045 klimaneutral sein. Das bedeutet, ab 2045 dürfen wir bilanziell keine Treibhausgase mehr emittieren. Wenn ich mir jetzt heute eine neue Gasheizung einbaue in den Keller, dann kann ich die 2045 nicht mehr mit Erdgas betreiben, weil sie dann CO2 emittiert. Das hat die Bundesregierung jetzt in dem Gebäudemodernisierungsgesetz darüber gelöst, dass es in § 43 eine sogenannte Biotreppe gibt. Was ist das? Haben wir schon mal vor ein paar Folgen darüber kurz gesprochen. Also wer heute eine fossile Heizung einbaut, Gas oder Öl, muss ab 2029 einen wachsenden Anteil klimafreundlicher Brennstoffe beziehen. Da kennt man so ein bisschen von dieser E10-Diskussion an der Tankstelle, dass er dann da auch Bioethanol oder Biodiesel mit reingemischt wird. Diese Biotreppe heißt, also ab 2029 muss der Anteil 10% sein, ab 2030 15%, ab 2035 dann 30% und ab 2040 60%. Also ein steigender Anteil, deswegen Biotreppe, an klimaneutralen Brennstoffen. Wenn man aufgepasst hat, 10, 15, 30, 60% bis 2040, da fehlt dann noch 2045 mit 100%. Das ist vielleicht implizit mit drin, aber steht jetzt in dem Gesetz nicht mit drin. Man muss halt bedenken, dadurch, dass wir ja dann Emissionen, die entstehen, CO2 bepreist werden, ein sehr gutes volkswirtschaftliches Instrument, um die Leute zum CO2-Sparen aufzufordern, zu ermuntern. Das geht am besten über einen Strafpreis, wenn man es so nennt, kann man mal so nennen. Ja, also diese Biotreppe, das, die Herausforderung ist, dass man jetzt die Verantwortung aber dafür, dass die Brennstoffe, Erdgas oder Erdöl oder Heizöl, da kann ich ja selber nichts dran machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe da jetzt Biodiesel oder Frittenfett rein, sondern das muss der Energieversorger machen, den ich habe. Das heißt, der braucht eine sogenannte Grüngasquote, die die Brennstofflieferanten in die Pflicht nehmen, ab 2028 entsprechende Anteile bereitzustellen. Das Enddatum 2045, was fehlt in dem Gebäudemodernisierungsgesetz, das wird dann in einem separaten Brennstoffgesetz ausgelagert. Da haben wir wieder ein neues Gesetz, was wir da regeln, wo man wieder nachgucken muss. Ne? Also Bürokratie, wir sprachen drüber. Das soll aber erst Ende 26 kommen, ist noch offen. So, was dann auch noch kommen soll, ist, ne, weil man sagt, ja gut, ich als Mieterin, als Mieter habe ja gar keine Chance, dann soll über das Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz soll geregelt werden bei von neuen fossilen Heizungen, wie die Netzentgelte und die CO2-Kosten ab 28 und wie die Biobrennstoffkosten ab 29 verteilt werden. Zumindest mal bis zur Stufe 2035 mit dem 30% Anteil. Und zwar pauschal 50-50 zwischen Vermieter und Mieter. Das ist sicherlich eine Entlastung für alle die, die in einer Mietwohnung wohnen, weil dann mein Vermieter mit in die Pflicht genommen wird. Und wenn der jetzt in einem Mehrfamilienhaus eine neue Gasheizung einbaut, muss auch er dafür zahlen. Wie er das dann in Realität umsetzt, ob er dann eine Umlage macht, dass am Ende diese Kosten wieder indirekt über eine Mieterhöhung oder sonst was, da wird es ja irgendwelche Mittel und Wege geben, wie der Vermieter das nicht zahlen muss, behaupte ich jetzt mal. Die EU-Gebäuderichtlinie, die wird 1:1 umgesetzt. Dann werden wir dann noch die europäischen Vorgaben, die wir umsetzen. Das heißt, so Null-Emissionsgebäude sind ab 2028 für öffentliche Neubauten Pflicht. Das heißt, wenn also der Staat, wenn die Länder, die Kommunen ab 28 neu bauen, müssen diese Gebäude bilanziell Null-Emissionsgebäude sein. Ab 2030 gilt das für alle. Dazu gibt es dann auch noch weitere Vorgaben, aber das kommt auch auf uns zu. Es gibt eine Förderung, das ist, denke ich, ganz gut. Auch da will ich jetzt gar nicht in aller Schönheit drauf eingehen. Sie soll aber etwas sozialer gestaffelt sein, denn klar ist, gut verdienende Haushalte haben vielleicht eine Förderung nicht ganz so nötig wie einkommensschwächere Haushalte, die eine Förderung bis zu 80% bekommen, also bei Einkommen unter 30.000 Euro. Und es soll auch noch Familienzuschläge geben und so weiter. Also das gilt auch jetzt. Die Bundesregierung rechnet damit, dass für die Bürgerinnen und Bürger so gute 5 Milliarden Euro Entlastung kommen und für die Wirtschaft nochmal 2,3 Milliarden Euro. Vor allen Dingen durch den Wegfall der Bürokratie. Aha, müssen wir mal schauen. Vor allem, wenn jetzt diese Biotreppe wieder eingeführt wird, müssen wir mal ein Fragezeichen dran machen, ob sich da nicht Bürokratieabbau auf der einen Seite durch das Gebäudemodernisierungsgesetz und die Schaffung dieser Biotreppe und anderer Regelungen, dass sich dann nicht wieder gegenseitig auffrisst. Muss man mal schauen. Was hat das jetzt also gesamt gesehen für Auswirkungen, wenn wir da mal so einen Strich drunter machen unter dieses Gesetz und die Ideen der Bundesregierung, der Rot-Grün, der schwarz-roten Regierung, also CDU, CSU und SPD. Also das Gesetz, das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, beendet diesen tiefen, schon staatlicher Eingriff in den Heizungskeller und Eigentümerinnen und Eigentümer haben wieder die Freiheit, was sie in ihren Heizungskeller einbauen wollen. Er schützt so ein bisschen davor, dass ich jetzt halt irgendwelche überstürzten Investitionen tätige. Funktionierende Anlagen dürfen weiterlaufen, auch ganz wichtig. Die müssen nicht abgeschaltet werden. Und die Dekarbonisierung, also die CO2-Emissionsreduktion, werden im großen Maßstab jetzt auf die Energieversorger abgewälzt, statt dass die Millionen Bürgerinnen und Bürger, die jetzt Eigentum haben, Gebäude besitzen, das einzeln nachweisen müssen. Das ist an sich sicherlich ein guter Punkt. Aber jetzt kommen halt die Kritikpunkte, die es bei jedem Gesetz gibt und die man hier auch sehen kann. Also Die Frage ist, führt das trotzdem oder führt das dann zu dem Ziel des Klimaschutzes, dass wir bis 2030 entsprechend unsere Emissionen senken wollen auf die 67 Millionen Tonnen? Das ist erstmal fraglich, denn wenn ich jetzt wieder CO2-emittierende Heizungen, Gasheizung, Ölheizung einbauen kann, und das wird sicherlich dann in Einzelfällen auch getan werden, wobei, kommen wir gleich zu, macht das eigentlich keinen Sinn mehr, da sollte man die Finger von lassen. Aber theoretisch habe ich die Wahlfreiheit und damit gibt es Emissionen. Das heißt, das Klimaschutzziel im Gebäudesektor, das rückt wahrscheinlich erstmal wieder in weitere Ferne. Dann zweites ganz großes Problem. Die Idee ist ja gut, dass wir sagen, ja komm, dann baut ihr eine Gasheizung ein und betreibt sie doch mit klimaneutralem Gas. Also entweder Biogas perspektivisch, ne, dass wir immer mehr beimischen. Das unterscheidet sich ja nicht von fossilem Erdgas. Das ist ja beides mal Methan, nur unterschiedliche Quellen. Oder ich nutze synthetisches Erdgas, ne, Wasserstoff, die H2-Ready-Heizung, das heißt, ich verbrenne Wasserstoff in meiner Heizung. Oder synthetisches Erdgas ist quasi ein E-Fuel, nur halt kein erneuerbarer Benzin oder erneuerbarer Diesel, sondern halt E-Fuel als synthetisches Erdgas. Geht ja technisch auch, dass ich Methan synthetisch herstelle. Diese Mengen können wir gar nicht produzieren in Deutschland. Also allein die erste Stufe, die wir brauchen, da sind wir so in der Größe von über 20 Terawattstunden Biomethan, die wir im Jahr brauchen. Im Inland produzieren wir gerade mal die Hälfte. Beim Wasserstoff ähnlich. Also wir haben heute quasi keine Elektrolyse. Wir brauchen bis 2030 rund 10 Gigawatt Elektrolyseleistung. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn die Industrie sich nicht schnell genug umstellt auf grünen Wasserstoff. Aber allein die Industrie braucht 70% des grünen Wasserstoffs für ihre Prozesse. Wir werden keinen Wasserstoff in Heizung verbrennen. Das ist Augenwischerei. Das klingt total gut und lässt sich auch super verkaufen, ist aber völlig unrealistisch. Also bitte, wenn man schon sagt, ich kaufe mir eine Gasheizung, keine mit einem H2-Label dran, dass die Wasserstoff-ready ist. Das ist Augenwischerei. Das wird nicht kommen. Also es gibt quasi keine seriöse Studie, selbst die International Energy Agency in ihren globalen Studien sagt, wir verbrennen im Gebäudesektor null Wasserstoff für die Wärmeerzeugung. Nächster Punkt ist die Kostenfalle durch den EU-Emissionshandel, der jetzt ja erweitert wird. Der wird bis 2030, wird der CO2-Preis auf 150 Euro die Tonne hochgehen, also wird teurer. Damit werden die Preise bis 2040, die Gaspreise, ein Plus von 130%. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, ach, Gas ist ja gar nicht so teuer, klar, jetzt haben wir immer noch den Iran-Konflikt, löst sich ja auch nicht, wir haben die Diskussion mit den leeren Gasspeichern, wir werden kein günstiges Erdgas so bald mehr bekommen, Versorgung ist gesichert, keine Frage, aber es wird eher, der Preis vom fossilen Erdgas wird steigen und wenn dann auch noch der CO2-Preis steigt, den ich ja auch mittragen muss bei den durch die Treibhausgasemissionen, die meine Erdgasheizung macht. Das heißt, wenn ich heute eine Gasheizung einbaue, rutsche ich sehenden Auges in die Gefahr, in den nächsten Jahren sehr hohe zusätzliche Kosten zu haben wegen der CO2-Emission. Was ja an sich ein gutes Steuerungsinstrument ist. Das müsste eine Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern aus meiner Sicht viel klarer kommunizieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut und wie ehrlich das gemacht wird. Dann diese 50-50-Regel, das heißt also, wer trägt eigentlich die CO2-Kosten bei vermietetem Eigentum? Auch da gibt es eine Verschiebung, dass die Last eher bei den Mietern getragen wird und das gilt auch nur für Wohnraum. Ne? Also der Einzelhandel, kleine Gewerbebetreibende, die gemietet haben, ob das jetzt Friseur, Handwerker, Bäckereibetrieb ist, die tragen diese Mehrkosten zu 100%, obwohl sie ihre Heizung sich gar nicht aussuchen können. Das heißt also auch da, als Gewerbetreibender, klar, wenn ich jetzt hohe Temperaturen, Prozesstemperaturen brauche, die müssen irgendwo herkommen. Das geht nicht ganz so einfach mit Strom. Aber an sich, dann Heizungsanlagen mit Gas, das ist wirklich schwierig. Naja, und dann, letzter Punkt, auch eine rechtliche Einordnung ist schwierig. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat schon bei der Prüfung angemeldet, dass es verfassungsrechtliche Zweifel gibt, weil wir die Lasten, der Treibhausgasemissionen in die Zukunft verschieben durch dieses Gesetz. Das ist eigentlich nicht zulässig und widerspricht den Regelungen im Grundgesetz zum Klimaschutz. Da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber im schlimmsten Fall kassiert das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz einfach, weil es schlecht gemacht ist und die übergeordneten Ziele nicht einhalten kann. Also man merkt, da ist viel, also auch Lobbypolitik reingeflossen, weil die Bundesregierung sich da im Wahlkampf so ein bisschen darauf versteift hat. Das ist das zentrale Gesetz. Das war politisch sehr aufgeladen. Und die SPD war vorher in der Regierung, sitzt in der Regierung, vorher hat sie es mitgetragen als stärkste Partei in der Ampelregierung, jetzt als Juniorpartner. In der schwarz-roten Regierung findest du das plötzlich doof. Man kann sich auch so seine Gedanken machen, was man davon halten kann. Aber es war ein politisches Ziel, das ist aber umgesetzt worden. Also geliefert wie bestellt, will ich mal sagen. Das Gesetz sollte überarbeitet werden. Das Gesetz ist überarbeitet worden mit den angekündigten Änderungen. Jetzt haben wir diese Technologieoffenheit, die viel beschworene. Da ist aber wichtig für alle die, die jetzt perspektivisch sagen, ich muss meine Heizungsanlage neuern. Also auch wenn man die Möglichkeit hat, eine Gasheizung sich einzubauen, das ist eine langfristige Kostenfalle. Das sollte man nicht tun. Bei Ölheizung ein gleiches Problem. Das heißt, so ein bisschen wird es auch verkauft als der große Befreiungsschlag, mehr Freiheit, weniger Bürokratie. Naja, aber wenn man diese Klimalücke, wette darauf, dass die Brennstoffe, dass sie wieder günstig sind, die es in den Mengen noch gar nicht gibt. Wie gesagt, wir können diese Mengen an Biomethan gar nicht erzeugen, vom Wasserstoff mal ganz abgesehen. Die Kostenrisiken sind ungleich verteilt, gehen zulasten der Mieterinnen und Mieter und des Gewerbes. Und es hängt natürlich am Ende des Tages an, wie entwickelt sich der Gaspreis. Da sollte man jetzt vorsorgen, also wer die Wahl hat, der soll mal mit seinem lokalen Handwerker, mit einem Energieberater sprechen, also mal mit der Verbraucherzentrale mal sprechen, sich da mal wirklich gut informieren. Das ist ja an sich, ist es ja löblich, dass ich jetzt alle Wege offen habe, aber wenn es eine gute energetische Beratung ist, kann die Empfehlung nicht sein, klar, bau die neue Gasheizung ein. Also das sollte man mal entweder selber rechnen, wer es kann, oder sich berechnen lassen von Energieberatern, von der Verbraucherzentrale. Vielleicht mal ein Buch schnappen. Mittlerweile können das auch die großen KI-Modelle mit einer sehr, sehr hohen Qualität für den persönlichen Bedarf sich das mal berechnen lassen, wie man so eine Investitionsentscheidung trifft. Und dann kann der Weg eigentlich weiterhin nur sein, neue Heizung heißt eigentlich entweder Fernwärme, wenn das angeboten wird, oder Nahwärme, wenn das die Kommune macht, oder eine Wärmepumpe. Gas- und Ölheizung gehören der Vergangenheit an, auch wenn wir jetzt eine vermeintliche Wahlfreiheit haben.